fand halt diese Idee unglaublich bestechend, einen Ort zu schaffen, wo man Dinge natürlich ausprobieren kann, um einfach Leuten einen Raum zu öffnen, in dem die mal eine Woche einfach völlig raus sind aus dem üblichen Ambiente, in einem ganz anderen Setting, einer anderen Umgebung.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business. Heute wieder mit einem großartigen Podcast-Interview-Gast. Ich freue mich richtig doll, dass sie hier mit dabei ist. Und es ist auch ein großes, hohes Tier. Vielleicht auch schon mal irgendwo dir über den Weg gelaufen oder du hast schon mal von ihr gehört. Professor Dr. Angela Geisler ist heute hier bei mir mit zu Gast. Und das Spannende ist, dass sie einen unglaublichen Weg hingelegt hat und auch aus meiner Sicht einen sehr inspirierenden Weg mit alternativen Wegen auch einfach mal. Und ich würde gerne wirklich aus ihrem Mund hören wollen und dass sie alles teilt, was sie alles in ihrem Leben schon erreicht hat, mitgenommen hat und auch schon spannende Businesses mal gestartet hat. Auch das darum geht's ja hier bei Met in Business und was sie daraus auch mitnehmen konnte und lernen konnte. Erstmal herzlich willkommen. Und jetzt habe ich schon einiges berichtet, aber stell dich doch mal lieber selber vor.
Ja, schön, dass das geklappt hat hier. Wir haben ja so ein paar kleine Hindernisse auf dem Weg gehabt. Und ich freue mich sehr, einfach mal so ein bisschen was zu erzählen. Ich bin ja Chefärztin gewesen bis letzten Sommer und habe dann gekündigt, was ja sehr ungewöhnlich ist, einfach allerdings ja nach fast 23 Jahren, nach einer sehr, sehr langen Zeit in dieser Führungsposition, einfach weil ich mehr Zeit und mehr Raum haben wollte für all die anderen Themen, die ich eben auch habe und die mich sehr beschäftigt haben. Meine Kollegen haben dann gesagt, naja, sie haben ja genug andere Ideen. Dann habe ich mir gemeint, ja, ich werde jetzt nicht Telemedizin machen, vielleicht ja doch, wenn das Haus abbrennt, aber sonst eigentlich mich anderen Themen widmen und auch natürlich Kollegen unterstützen. Da bin ich ja auch so ganz bei dir, nur vielleicht in einer anderen Weise. Und ja, wie wird man Chefärztin, ist ja auch immer so eine Frage. Ich bin ja eine Generation, wo das ganz selten war, bin ja schon ein paar Takte älter. Und als ich Medizin studiert habe, war der Frauenanteil 10%. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und die Profs haben uns dann teilweise begrüßt mit dem Motto, ihr seid besser als die Männer, ihr lernt fleißiger und es wird nichts aus euch werden. Besagten Kollegen hätte ich dann später gerne mal besucht, nachdem ich dann auch habilitiert war, eine Professur hatte und Chefärztin war, weil es ist nichts aus ihm geworden.
Und hast du es mal gemacht oder mal einen Brief geschrieben?
Nein, ich habe mir es verkniffen. Ich habe dann auch gedacht, dass man muss da nicht nachtreten. Aber was sagt das? Und das ist ja auch dein Thema. Ich bin einfach gestartet nach dem Motto, ich mache das jetzt einfach. Ja? Und ich war immer oder sehr, sehr häufig eine der wenigen Frauen in der Abteilung oder auch, ich bin ja Radiologin auf dem Röntgenkongress. Ich als Vortragende und 600 Männer. Das war damals das Setting und das Einzige, was für die Männer spannend war, war mein Rock. Fand ich cool. Okay, wie kann man groß machen.
Oder, wie kurz oder wie lang er ist, bestimmt.
Wie kurz oder wie lang und welche Farbe. Und ansonsten haben sie halt versucht, mich fachlich zu zerlegen. Das war dann der zweite Schritt der Übung. Aber so ein bisschen bin ich ja die Generation Boomer, nur die Happen kommen in den Garten. Ich habe das dann alles gar nicht so ernst genommen. Und ich glaube, das ist was, was man sich manchmal sagen muss, wenn man da so angegangen wird. Es sagt ja mehr über die Person aus, die einen da angeht, als es sollte einen selber nicht treffen. Es ist natürlich nicht korrekt, völlig in Ordnung, aber es sollte einen vom eigenen Weg nicht abbringen. Und ich muss auch sagen, irgendwann viele, viele, viele Jahre später, als ich jetzt ausgestiegen bin, hat ein guter Freund von mir gesagt, wenn du immer so wirklich mitgekriegt hättest, wie misogyn alle um dich herum sind, wärst du diesen Weg nicht gegangen. Und das ist, glaube ich, was man sich manchmal sagen muss. Dass manche Dinge muss man an sich abperlen lassen.
Manchmal
ich hatte halt die Vorstellung, ja, wenn die Männer diesen Weg gehen, dann mache ich das halt einfach auch. Und ja. Siehe da, es hat funktioniert. Und ich glaube, das ist einfach was, so diesen eigenen Ideen zu folgen und auch zu überlegen, mache ich das? Ist das jetzt mein Brotbusiness? So war das bei mir. Radiologie war initial nicht meine erste Wahl. Das hat sich dann halt so ergeben, hat sich dann aber, ich habe ja zwei Kinder und einen Mann und er ist nicht Hausmann. Das hat sich dann eigentlich als ganz glückliche Fügung ergeben, ja, dieses Fach gewählt zu haben. Auch deshalb, du hast das ja schon angesprochen, weil man natürlich mit so einem Fach andere Freiräume hat, als wenn ich jede Nacht im OP stehe. Ja. Gut, ich bin auch nachts in der Angiografie gestanden und habe irgendwelche Aortenaneurysmata versorgt, so ist es jetzt nicht. Aber es ist ja schon ein Unterschied. Wie häufig ist das? Kann ich das an den Oberarzt abgeben? Kann ich mir dadurch Freiräume schaffen, die es einem eben auch ermöglichen, zu sagen, okay, das macht Spaß, dieser Teil macht nicht so Spaß, gibt es ja auch immer. Und denkt man, ist jetzt nicht so toll, aber gehört halt auch dazu. Und habe ich dann eben noch Raum, Dinge zu tun, die jetzt vielleicht auch mit dem Fachlichen nichts zu tun haben. Ich denke, das ist ganz cool, ja, wenn man das machen kann.
Auf jeden Fall. Und ich finde das schon alleine, wie du das so sagst, was du auch einfach für eine Persönlichkeit bist, ne? Das merkt man ja schon instantly bei dir, dass du da für dich auch einfach losgehst und dass du natürlich auch super selbstbewusst da rausgehst und sagst, hey, ich bin jetzt hier und take it oder euer Problem, so, ne? Und wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis du dann tatsächlich auch an der Spitze angekommen bist, bis du da als Chefärztin gelandet bist, wo du hin wolltest, wo du gesagt hast, hey, dann kann ich das auch.
Also ich bin ja eigentlich so einen relativ straighten Weg gegangen. Also jetzt nicht so, dass meine Eltern mich gefördert haben. Ich komme aus einem eher bildungsfernen Bereich. Also meine Eltern waren aber offen aber sagen wir, Förderung war nicht. Und ich bin dann doch relativ schnell durchgekommen. Ich habe das im Nachhinein erst so realisiert. Weißt du, dadurch, ich bin halt so gegangen und so selbstbewusst, wie das jetzt nach außen scheint, war das innen drin nicht. Ich habe dann oft auch gedacht, oh je, oh je, und ich. Oh, oh, oh. Aber es gab so einen Teil in mir, der hat gesagt, ist egal, ob du das Gefühl hast, ich bin das kleine Mädchen und die anderen sind die großen Männer. Du gehst jetzt trotzdem, ja. Und ich glaube, sowas zu entwickeln ist auch ganz hilfreich, wenn man sich innerlich so, ich so als einzige Frau, dann einfach zu sagen, ist egal, geh mal trotzdem. Ich habe ja an einem städtischen Krankenhaus angefangen und der erste große Schritt war, dass ich dann an eine Uniklinik gegangen bin von einer städtischen Klinik. Das war damals eigentlich ein No-Go. Also, dass man von einer städtischen Klinik an eine Uniklinik geht. Also heute ist das ja anders, aber damals haben alle gesagt, das kannst du vergessen, das wird nie klappen. Aber so wie ich halt bin, habe ich halt gedacht, egal, ich mach das jetzt. Und bin dann erst in Freiburg gewesen und bin dann über Los Angeles, da habe ich ein Forschungsjahr gemacht, ein bisschen mehr als ein Forschungsjahr, und bin dann nach Regensburg gegangen. Es war eine Uni-Neugründung und war natürlich eine sehr glückliche Fügung und habe mich dann habilitiert und bin dann habe mich mit 39 auf eine Chefarztstelle beworben. Das ist relativ früh, insbesondere wenn man bedenkt, dass ich ja auch noch zwei Kinder hatte zwischendurch und ja auch diese Habil schreiben musste. Und da habe ich halt auch so die typischen Learnings einer Frau gehabt. Ich habe, also klar, ich habe erstmal einen Facharzt gemacht, das würde ich jedem empfehlen. Also bin ja mit 25 fertig gewesen. Es ist natürlich anders, wenn du 10 Jahre auf den Studienplatz wartest, aber ich würde jedem raten, die Doktorarbeit und den Facharzt fertig zu machen. Ich weiß, viele sehen das nicht und fühlen sich unter Druck, aber die Frauen heute, die sind biologisch auch so jung, eigentlich passiert da nichts. Ja. Und Frauenlearning, ja, ich habe dann auch gedacht, ich war ja dann auch schon 36 mit dem ersten Kind und hatte halt meine Forschungssachen gemacht und angefangen, meine Habil zu schreiben, und dann wurde ich so ein bisschen geplant, aber viel schneller als gedacht schwanger, weil alle haben gesagt, mit 36 wird das sowieso nichts. Verlasst euch nicht auf dieses. Es ist immer anders, als man denkt. Und schwuppdiwupp war ich schwanger. Und dann meinte mein Chef, der war glücklicherweise da tiefenentspannt, großes Glück mit meinem Chef gehabt, der mich auch sehr gefördert hat. Der hat dann gesagt, ja, ist egal, du bist jetzt zwar gerade erst Oberärztin geworden, ein bisschen doof, aber die jungen Männer, die freuen sich, dann werden die halt ein bisschen schneller Oberarzt. Ist alles okay, dann schreibst du deine Habil. Okay, kleine Kinder, die man zu Hause hat, wer Kinder hat von euch, weiß das, schlafen keineswegs den ganzen Tag und schon gar nicht die ganze Nacht. Und ich dachte ja auch so, Kinder sind eine Frage der Organisation und du hast so viel hingekriegt im Leben und du bist in die USA ohne Geld gegangen, da wirst du ja wohl so ein Kind versorgen können. Nein. Ich kam zurück nach ein paar Monaten Auszeit, war ganz glücklich, dass ich wieder arbeiten durfte und war mit dieser Habil keinen Schritt vorangekommen, zum Entsetzen meines Chefs, der dann sagte, das verstehe ich gar nicht, also die Kinder schlafen doch den ganzen Tag, also seine Frau hat natürlich die Kinder versorgt.
Aha.
Und dann habe ich halt da weiter dran gewerkelt und so wurde es etwas später mit der Habil. Ich habe die dann tatsächlich fertig geschrieben und abgegeben und dann wurde ich wieder schwanger. Dann war ich aber ja auch schon ja fast 39, also nochmal einen Tuck älter und auch wieder haben alle gesagt, das wird sowieso nichts. Nein, es wurde sehr schnell was. Ich habe dann sehr, sehr hochschwanger noch meine Antrittsvorlesung gehalten. Hatte mich da als erste Frau habilitiert in Ringsburg. Das war dann auch ganz cool. Und ja, dann hatte ich halt zwei Kinder und war habilitiert und auf der Suche nach einer Chefarztstelle. Und da gibt es natürlich eine sehr lustige Anekdote, weil mein Mann ist auch Arzt und wir haben beide Chefarztstellen gesucht. Und jeder hat uns wieder erklärt, unsere Chefs, das könnt ihr vergessen, das gibt's nicht und schon gar nicht am selben Ort. Und lasst es, einer von euch muss Karriere machen, der andere kann ja in die Praxis gehen. Und wir haben uns dann so angeguckt und haben zu unseren beiden Chefs, die uns wirklich sehr unterstützt haben, gesagt, das sehen wir anders, wir kriegen das hin. Das kann nicht sein. Naja, dann haben wir immer uns in Großräumen beworben und als ich da so hochschwanger war und gerade frisch habilitiert, war eine Stellenausschreibung hier in Stuttgart, dann habe ich gedacht, ich bewerbe mich mal. Großraum, 50 Krankenhäuser, Umkreis von 50 Kilometern, gute Idee. Und dann habe ich also eine Bewerbung geschrieben, dackelte, brauchst du Unterstützung von deinem Chef, dackelte also zu meinem Chef und zu denen, die mich da unterstützt haben. Und dann guckte der eine mich an und sagte, hast du mal in den Spiegel geguckt? Ich sage, wieso? Du bist hochschwanger. Ja. Also ich glaube bestimmt, dass du das super machst als Chefin, aber so stellt dich kein Mensch ein. Er hat wahrscheinlich recht gehabt. Also ich habe die Bewerbung dann tatsächlich nicht losgeschickt. Ich habe sie aber aufgehoben, weil ich musste einen handgeschriebenen Lebenslauf schreiben. Und das war ganz schrecklich. Und habe dann gedacht, okay, und wenn die Stelle, die jetzt ausgeschrieben ist, wieder frei wird, dann habe ich ja schon den handgeschriebenen Lebenslauf. Ich weiß nicht, warum ich absolut sicher war, dass der Mensch, den sie auf die Stelle, die ich ja dann auch bekommen habe, dass der wieder gehen würde. Ich war aber ganz sicher, es würde passieren. Und es ist auch passiert. Also, was kann man da draus schließen? Vielleicht mal zu vertrauen auf die Kräfte des Universums und Dinge einfach mal so zu nehmen und zu sagen, es ist jetzt so und gucken wir mal, was sich draus entwickelt, ohne so ganz verzweifelt zu versuchen, in irgendeine Richtung zu pushen. Ja. Mhm. Und so bin ich dann auch Chefin geworden und war dann mit 40 dann Chefärztin, ja.
Wahnsinn. Und also das relativ mit einem zweiten Kind gerade geboren irgendwie. Und wer hat sich dann, fragen wir als erstes, was ist mit deinem Mann geworden? Hat er in Stuttgart auch eine Chefarztstelle bekommen?
Ja, also
zweitens, wer hat sich um die Kinder gekümmert?
Also wir hatten eine Absprache und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich mit seinem Partner mal, egal ob das jetzt freudvoll oder nicht ist, wenn es nicht freudvoll ist, sollte man, wie sagte eine Freundin, Augen auf bei der Partnerwahl. Also wenn der Partner gar nicht willens ist, da was mitzutragen, dann sollte man sich sehr ernsthaft überlegen, ist das der Mann, mit dem ich weiterleben möchte oder vor allem Kinder großziehen möchte. Wir hatten eine Absprache, dass der zuerst eine Chefarztstelle kriegt, den Ort vorgibt. Mein Mann hat natürlich gedacht, er ist das, war aber so nicht. Und das war auch spannend, als ich dann in der letzten Runde war, kam halt so die Frage auf, wir heißen verschieden und so konnten sie nicht so richtig rausfinden, wer mein Mann ist. War ja auch vor Google. Und, oder ein bisschen Google gab es schon. Und dann wurde halt klar, mein Mann hat eine Professur für Gastroenterologie. Und dann war so ein bisschen Fassungslosigkeit. War ganz spannend. Man sah so wie innerlich allen so der Kiefer runterfiel. Und wie haben wir das gemacht? Es ist einfach ich war ja damals noch Oberärztin, ein Oberarztgehalt in die Kinderbetreuung gelaufen. Ja. Wir haben dann einfach, es war ja auch eine Zeit, wo es noch keine Kitas für kleine Kinder gab, wir haben einfach wirklich jemanden eingestellt, richtig eingestellt, der die Kinder versorgt, und hatten als Backup immer irgendeine Putzfrau, irgendjemand, der im Zweifelsfalle dann auch eingesprungen ist. Weil du kannst nicht Karriere machen und um 17 Uhr zu Hause sein. Mhm. Das funktioniert einfach nicht, denn Chefarztsitzungen sind immer am Abend. Ja, kann man darüber diskutieren, ob das toll ist. Vielleicht ändert sich es ja auch mal, wenn vielleicht mehr Frauen in Führungspositionen sind. Aber zu meiner Zeit war das nicht. Und als ich dann Chefin war, war das Tolle natürlich. Dann habe ich ein bisschen mehr Geld verdient. Im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, sicher weniger als meine männlichen Kollegen. Aber für mich war das damals auch egal, das war nicht so wichtig, ja. Aber ich hatte natürlich dann mehr Geld als ein Oberarztgehalt und habe dann einfach beschlossen, ich stelle wirklich eine Hauswirtschafterin ein, richtig jemand, der da eine Ausbildung hat, und besorge mir noch ein Au-pair, weil ich musste am Anfang auch noch Dienste machen. Und wir brauchen halt ein großes Haus mit vielen Zimmern. Und in all diese Dinge stecken wir unser Geld. Ja. Und dann haben auch viele gesagt, das ist doch verrückt, dann bleib doch zu Hause. Und ich sagte, ja, aber was habe ich denn davon? Dann habe ich auch kein Geld, aber ich habe auch keine Rentenversicherung, ich habe keinen Job, ich habe keine Entwicklungsmöglichkeiten. Und dann sitze ich zu Hause mit zwei Kindern, was soll ich denn da? Ja. Ja, aber dann hast du eine fremde Betreuung für deine Kinder und es ist besser, wenn man es selber macht. Da habe ich nur gedacht, Leute, spinnt ihr alle? Ja. Also, wie hieß ein Zeitdossier? Ein Ehemann ist keine Rentenversicherung.
Richtig, richtig. Ja.
Habe ich an alle meine weiblichen Mitarbeitern weiter verlinkt.
Ja. Ja.
So nach dem Motto, Leute, bleibt im Job, ja. Und überlegt ernsthaft, ob ihr wirklich Teilzeit arbeiten wollt. Ich meine, es ist jetzt die letzten Jahre ja so gewesen, dass auch meine männlichen Ärzte viel Teilzeit gearbeitet haben, aus anderen Gründen. Also es ist da schon jetzt was in Bewegung gekommen, auch um ihre Frauen zu unterstützen. Vielleicht lag es auch in der Bias von den Leuten, die ich eingestellt habe. War aber damals ja nicht so. Und da war ich schon die absolute Ausnahme. Ja. Mhm. Aber man muss sich das halt mal überlegen. Ich meine, es geht ja jetzt um mich. Also natürlich sind die Kinder wichtig. Ich habe tolle Kinder, die sind großartig, die sind selbstständig. Der Sohn hat sogar Medizin studiert, wir waren nicht abschreckend genug und ist da auch ganz happy und überlegt aber auch, was kann ich noch alles machen? Das haben wir wahrscheinlich auch mit eingeimpft. Und es geht einfach alles. Mhm. Ich muss es tun. Ja. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Ich muss nicht warten, dass ideale Bedingungen eintreten und die 24-Stunden-Kita öffnet und keine Ahnung was. Mary Poppins vom Himmel fällt. Das, in dem Moment, in dem ich gehe, entsteht beim Gehen das, was ich brauche, um weiterzugehen. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, das erfordert natürlich Mut. Ja. Tatsächlich auch mal so am Rand von so einer Klippe zu stehen und zu sagen, ich weiß nicht, ob das gut geht. Ich weiß auch nicht so genau, wusste ich ja auch nicht, finde ich ein Haus in Stuttgart, eine Hauswirtschafterin, eine Kinderbetreuung. Der erste Kindergarten, wo ich war, hat mir klar erklärt, unsere Einrichtung ist für Frauen wie sie nicht geeignet. Ja, da sitzt du dann auch erstmal in so einem Gespräch mit der Leitung des Kindergartens und denkst, einatmen, ausatmen, weiteratmen. Ja. Der Kindergarten hat immer noch die gleichen Öffnungszeiten und immer noch den gleichen Träger. Wahrscheinlich ist die Antwort auch noch die gleiche. Aber halt trotzdem einfach mal zu laufen. Ja. Das kann einem keiner abnehmen.
Ja. Ich fand es so schön, als du das gerade gesagt hast, weil ich habe ja so viele großartige Kundinnen und Kunden, die zu mir kommen, weil sie eben feststellen, dass sie ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen und beziehungsweise auch müssen in gewisser Weise, ne? Die so viele, die das bis dato abgegeben haben an ihre Ehemänner, an Partner oder auch einfach abgegeben haben an irgendwelche Berater, die sie vermeintlich gut beraten haben, vielleicht aber auch nicht, weil sie es nie verstanden haben, aber sich auch nicht weiter damit auseinandergesetzt haben. Und das fand ich so schön, wie du es gerade gesagt hast. Ja, ihr dürft es alle selbst in die Hand nehmen. Ne? Und das, wenn du natürlich von vornherein sagst, okay, ich bleibe zu Hause, dass du dann ganz klare Verhandlungen vorher oder Regelungen mit deinem Mann getroffen haben musst, wenn du dich für die Kinderbetreuung entscheidest. Das wollen auch manche, ist auch okay. Ne? Aber dann soll der Partner auch in deine, für deine Rentenversicherung einzahlen. Auch solche Sachen kannst du mit vorher besprechen. Ne? Aber du musst es eben wissen, du musst dir darüber Gedanken machen, und fand ich total schön, dass du das gesagt hast. Und das Zweite, was ich auch total spannend fand, worauf ich jetzt nochmal hinaus will, ist, dass du gesagt hast, dass du vermutlich weniger verdient hast als deine männlichen Kollegen in der Chefarztposition. Mhm. Das glaube ich tatsächlich auch. Das ist auch heutzutage noch so, weil wir Frauen einfach viel zu schlecht verhandeln, teilweise gar nicht verhandeln. Und das ist natürlich, das wird auch gnadenlos ausgenutzt. In welchem Business? Ein Krankenhaus ist nichts anderes als ein Business. In welchem wird einfach gesagt, ach, wir könnten Ihnen aber noch ein paar Tausend dazu schießen, dann machen wir das einfach mal. Na, das passiert natürlich nicht. Und da würde mich mal interessieren, hast du im Laufe deiner Jahre nachverhandelt in der Zeit, wo du da ja auch als Chefärztin warst?
Also da muss man sagen, das Robert-Busch-Krankenhaus ist ein Stiftungskrankenhaus und hat ein sehr, sehr, sehr spezielles System, völlig unik in dieser Welt. Also du bekommst von der Klinik ein nacktes Oberarztgehalt. Mhm. Also das kannst du eigentlich vergessen. Ja, also nichts gegen nacktes Oberarztgehalt, aber deshalb wirst du nicht Chefin. Ja, also da würde noch nicht mal Oberarzt werden, wenn du ihm sagst, du kriegst deine Dienste nicht bezahlt, deine Dienstreisen nicht bezahlt, du kriegst gar nichts. Da würde ja keiner diese Stelle annehmen. Und es ist ein ganz, ganz ungewöhnliches System. Das heißt, alle Einnahmen aller Chefärzte gehen in einen Honorarpool und werden durch eine Schiedsstelle verteilt. Also das ist total unik. Das hatte die Stiftung in den 80er Jahren, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube 73, 74 so in dem Dreh gemacht, weil die Chefärzte sich immer so gekloppt haben und weil es eben genau zu so Ungereimtheiten kam. Und das wollten die nicht. Und dann haben die dieses System etabliert. Das heißt, die Einflussnahme zum Nachverhandeln war gering. Ich habe natürlich dann tatsächlich dann auch mal was gemacht, habe dann auch mehr bekommen und bin über die Jahre, einfach weil ich natürlich auch, die Abteilung wurde größer, ich habe natürlich auch mehr Geld da eingezahlt und dann habe ich natürlich auch mehr Geld rausbezahlt. Ich habe dann später relativ tiefe Einblicke in diesen Pool bekommen, also was da an Geldern überhaupt drin ist und wie das verteilt wird. Und habe dann festgestellt, dass viele meiner Chefarztkollegen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld verdient haben, auch weil die nicht so viel eingespielt haben. Also es waren immer mehrere Punkte. Das eine ist, wie viel Zeit brauchst du für die Patientenversorgung, was natürlich für unseren Geriater, für den Psychosomatiker und so toll war, weil die Stiftung, das sind ja eigentlich arme Socken, ja, die können so viel reden, wie sie wollen, bis der Mund franzt. Die werden natürlich nie das einspielen, was ich als Radiologin einspiele, das ist natürlich eine Ungereimtheit im Vergütungssystem. Ja. Das wurde da ausgeglichen, was ich auch toll fand. Und natürlich dadurch, dass alle eingezahlt haben, waren auch Begehrlichkeiten, wie ich stelle mir jetzt auch ein CT hin und mache das, waren dann vom Tisch. Also das hat die ganze Sache sehr befriedet. Aber ich habe natürlich irgendwann auch mal festgestellt, dass, ich weiß es jetzt, weil ich ja einen männlichen Nachfolger habe, dass der doch mehr bekommt als ich. Aber die Frage ist ja, wie relevant ist dieses mehr? Ich muss sagen, ich fand es interessant. Ich muss aber auch zugeben, ich habe natürlich in anderer Weise verhandelt. Du hast ja schon gesagt, ich habe viele andere Interessen und habe mit meiner Geschäftsführung in den letzten Jahren verhandelt, dass ich 10 Wochen additionellen Urlaub bekomme. Das heißt, mit den 30 Tagen, die du ohnehin hast, hatte ich, sagen wir mal, ein Vierteljahr frei, ja, einfach um andere Dinge zu tun. Und das war mir halt wichtig. Und natürlich habe ich da in Relation auch weniger Geld gekriegt. Hätte ich jetzt da voll gepusht, hätte ich da auch noch was rausholen können. Aber weißt du, Für mich war es halt wichtig, ich habe genügend Geld, um völlig tiefenentspannt meine Kinderbetreuung zu finanzieren, um auch meinen Kindern ein Studium zu finanzieren. Ich selber habe mein Studium selber verdient. Ich weiß, wie hart das ist und wollte das meinen Kindern ersparen. Ich wollte, dass die im Studium einfach auch eine coole Zeit haben. So wie die meisten meiner Kommilitonen, ja. Ich habe halt Nachtwachen gemacht, damit ich was zu essen habe. Die im Nachbarzimmer hat Nachtwachen gemacht, damit sie ihren neuen Flugdrachen kaufen kann, ja. Da sitzt man dann auch so da und denkt, okay. Mhm. Ich hatte natürlich auch Schulden nach dem Studium. Und das war mir halt wichtig. Und alles, was ich darüber hinaus verdient habe, das haben wir entweder wieder investiert für die Kinder, in Summer Schools, in solche Dinge. Das war uns halt wichtig. Ich habe ein Kloster mitgegründet und habe da natürlich viel Geld reingesteckt. Das ist halt die Frage, was willst du? Ich brauche keinen Porsche und mir ist es nicht wichtig. Ich bin auch kein Mann, ich brauche auch keine Zweit- und Drittfrau. Das ist ja auch manchmal ein Thema, wo Geld hin verschwinden kann. Es ist ja die Frage, wie viel brauchst du für dich zum Leben, damit es dir gut geht? Und die Frage muss man beantworten. Und alles, was drüber rausgeht und das Thema, was du sagst, selber verantwortlich Geld anlegen, das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist uns. Wie gesagt, die ersten Jahre hatten wir auch nicht so viel Geld mit voller Kinderbetreuung. Kinder mussten erstmal größer werden, damit mehr übrig blieb. Aber wir haben da auch alle die Erfahrungen gemacht, die man macht mit Fondsberatern, die einfach Bullshit sind, mit Anlagen, die einfach crashen, mit. Und man hat halt mit dem, was ich alles gemacht habe, wenig Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und bei uns war es jetzt, warst nicht du, sondern unser Sohn, der dann irgendwann mal gesagt hat, hört mal, ich muss mal mit euch über eure Geldanlagen reden. Ist ja cool, wenn du dann einen erwachsenen Sohn hast, der dann, da war er 18 oder 19, also noch relativ jung. Dann haben wir gedacht, okay. Und der sich da unglaublich reingefuchst hat und natürlich spaßeshalber Finanzberater zu sich nach Hause eingeladen hat, die er dann zerpflückt hat, die dann am Schluss so gegangen sind, so nach dem Motto, vielleicht willst du unsere Geldanlagen machen. Aber das ist ein wahnsinniges Thema und wo wir dann wirklich, also sagen wir mal jetzt die letzten Jahre, wo die Kinder jetzt nicht mehr so teuer sind, auch Geld wirklich angelegt haben, aber es ist echt ein Thema. Hm. Aber das Hauptthema ist, glaube ich, sich mal hinzusetzen und mal zu überlegen, wie viel Geld brauche ich, damit ich nicht eine schräge Kita-Betreuung habe, wo ich dann... Ich habe Oberärztin verloren, weil die Kita gesagt hat, sie als Person muss zum Kochen kommen. Also sie hat gesagt, ich schicke dann jemanden. Ja, nee, das sieht die Kita nicht ein. Hab ich auch gedacht, wo sind wir? Ja. Also ich glaube, das sind die Fragen, die man sich beantworten muss. Und dann kannst du auch leicht ausrechnen, was brauche ich als Salär im Jahr, ob ich jetzt eine Praxis habe oder ein Beratungsbusiness oder bin ich Chefärztin. Dann musst du ja auch überlegen, in welchem Fach bin ich Chefärztin? Bin ich halt Radiologin? Das ist natürlich ganz cool, was das Einkommen angeht. Auch wenn der Pool, naja, gut die Hälfte von meinem verdienten Geld an die anderen Chefärzte verteilt hat. Aber es war für mich auch in Ordnung. Dadurch, verstehst du, kannst du auch Sachen, ich habe eine Mind-and-Body-Medizin mitgegründet an der Klinik, die natürlich sich auch aus diesem ganzen System gespeist hat. Also, da kannst du dann andere Dinge machen, die ja auch cool sind. Ja. Mhm. Ich glaube, die Frage ist mal wichtig. Und das kann sein, dass du sagst, ich brauche eine Million im Jahr. Und dann sollte man die Medizin, glaube ich, hurtig verlassen. Weil das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Ja. Mhm. Also ich kenne niemanden, der das verdient. Also früher gab es sowas. Mhm. Du liegst ja irgendwo, du hast mich ja mal gefragt, wo liegt man denn da? Das wirst du auch wissen. Du liegst je nach Größe der Klinik in einem doppelten Oberarztgehalt, also einem doppelten Oberarztgehalt, so mit allen Add-ons, wenn du so einen typischen Fachbereich hast. Und dann gibt es natürlich Abschläge, wenn du halt der arme Kinderarzt bist und Zuschläge, wenn du halt Kardiologe, Kardiochirurg oder Radiologe oder Labormediziner bist, dann geht es auch ein bisschen weiter hoch. Aber das ist ja so die Range. Und ich denke, wenn man jetzt sich entschließt, in der Medizin zu bleiben, ist das schon was, womit man was anfangen kann.
Mhm. Mhm. Finde ich total cool, dass du das jetzt auch gerade noch mal so auf den Punkt gebracht hast, auch noch mal so ein bisschen die Schritte durchzugehen, ne? Also bei mir, wenn jetzt meine Kundinnen zu mir kommen und die sagen, hey, ich habe da Lust drauf und meine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, dann mache ich ja genau diese Schritte ganz am Anfang mit ihnen, ne? Beim Investitionskurs, was du auch gerade angesprochen hast. Wie viel hast du zur Verfügung? Was ist so dein Status quo? Und wo willst du denn eigentlich hin? Was willst du? Wie viel brauchst du dafür, um das zu erreichen, was du willst, und dann daraus auch zu entscheiden, bin ich da, wo ich bin, richtig, oder brauche ich zusätzliche Einkommensquellen, ne? Und da stellen eben manche fest, hey, ich brauche vielleicht zusätzliche Einkommensquellen, weil das, was ich will, das kriege ich da nicht erreicht, wo ich jetzt aktuell bin. Und da kommen durchaus auch einige auf mich zu, die sagen, hey, ich habe da diese Vision und ich habe diese Vorstellung. Es soll aber natürlich auch finanziell dann auch das rauskommen, was ich so mir vorstelle. Es ist ja auch da so ein Energieaustausch, nichts anderes, ne? Beim Geldfluss, und dann geht's eben doch in die Selbstständigkeit. Und da fand ich das jetzt auch spannend, dass du es auch hier in dem Zusammenhang gleich auch mit schon erwähnt hast. Und da würde ich jetzt gerne nochmal mit dir reingehen wollen. Du hast einerseits gesagt, du hast die Mind-Body-Medizin mitgegründet bei dir in der Klinik. Andererseits hast du ein Kloster gegründet. Das ist ja auch sein ganz eigenes Business, ne? Und dann weiß ich ja von dir auch, dass du mittlerweile auch Autorin bist und schon Bücher geschrieben hast und auch da dich weiterentwickelst. Wie hast du entschieden, wenn ich jetzt, weil ich auch da weiß, dass einige jetzt zuhören und sagen, hey, ich kann mir das vorstellen, auch zusätzliche Einkommensquellen mir zu generieren. Ich weiß noch nicht so richtig, womit starte ich und wie starte ich? Wie hast du das für dich gelöst?
Auch das, der Weg entsteht beim Gehen. Also ich bin eigentlich aus dem eigenen Stress, also zwei kleine Kinder, ein Mann, der dann auch, du hattest gefragt, Chefarzt in Stuttgart wurde, entgegen aller Voraussagen, aller Freunde, Mentoren und sonst was, haben wir das also hingekriegt. Ich war natürlich dann schon sehr, sehr, sehr unter Druck, auch mit einer Abteilung, die ich völlig neu aufbauen musste, weil die total auf dem Hund war. Also das erzählte ja auch keiner. Du kaufst da so eine Chefarztstelle und da ist oben so ein bisschen Glitter, da machst du die Tüte auf und da liegt halt ein stinkender Fisch drin, und ich habe 2 Jahre mit mir gerungen, ob ich die Stelle behalte. Ja. Und dann hat mir halt die Geschäftsführung so die eine oder andere nette Mohrrübe hingeworfen, so neue Geräte und was man halt einem Radiologen so anbietet. Und ich bin dann zum Meditieren gekommen, weil ich, und so hat das Ganze angefangen, weil ich einfach so im Stress war und bin auf so ein Führungsseminar gestolpert, war mir auch gar nicht so klar, was da passieren würde, und haben dann festgestellt, hey, das mit dem Meditieren, das tut dir wirklich gut. Das ist eigentlich cool. Das sollten mehr Menschen machen. Das ist lange her, das war, ich weiß gar nicht, 2008, also da war noch kein Hype mit Mindfulness. Und so wie ich halt gestrickt bin, habe ich dann beschlossen, gut, dann mache ich mal so eine Ausbildung auch und guck mal, mache Seminare, habe damals schon Seminare für Ärzte angeboten. Das war natürlich viel zu früh, kein Mensch hat es interessiert zu dieser Zeit. Ich habe neulich die alten Programme weggeschmissen. Aber daraus hat sich dann einfach was entwickelt. Also dass dann ich Leute kennengelernt habe, die dann gesagt haben, hey, ich mache da was für eine große Firma. Und die Mitarbeiter, die Führungskräfte dort, kannst du da nicht so ein bisschen Meditation unterrichten und so ein bisschen was zum wissenschaftlichen Hintergrund zur Meditation erzählen? Da gab es ja schon einiges, weil die sind natürlich sehr evidenzbasiert. Und so bin ich dann eigentlich sehr, sehr viel in Firmen unterwegs gewesen und habe alleine, aber auch oft mit anderen Coaches zusammen Führungskräftetrainings gemacht in Richtung Selbstführung, Mindset, Resilienz, Stress, Selbstfindung. Und dann kam ja diese ganze Mindfulness-Hype, die ja auch ganz spannend ist. Und habe auf die Weise phasenweise sehr, sehr, sehr viele Seminare gemacht. Also ich hatte dann in einem Jahr mal 70 Seminartage zusätzlich. Davon würden wahrscheinlich manche Coaches leben. Das hatte sich so ergeben. Mit Covid ist das natürlich alles weggebrochen. Und das ist für mich auch nicht schlimm, weil ich jetzt einfach einen Freiraum habe, nochmal neu zu überlegen, was möchte ich machen. Ja. Und ich würde natürlich gerne weiter Führungskräfte beraten und begleiten, was ich auch mache. Ja. also Leute, die doch Chefarzt werden wollen. Es gibt ja noch welche, die wollen das. Die begleite ich natürlich gerne, da habe ich viel Erfahrung, aber auch andere Führungskräfte, die oft eben auch in so einem Stress bei mir aufschlagen. Und du merkst, die rennen im Hamsterrad und können sich auch gar nichts anderes vorstellen. Und nach einer Weile merken die dann, das, was ich wirklich bin und was das Leben ist, ist eben nicht dieses Hamsterrad. Also das ist ein Teil, da kann ich meine Brötchen verdienen. Und es gibt auch Dinge, die machen Spaß. Aber hey, vielleicht ist da noch was anderes. Und ich glaube, sich klar zu werden, was kann ich, was ist meine Kompetenz, aber auch, was entwickelt sich so ein bisschen. Man merkt ja aus dem, was sich entwickelt, so was halt bei mir, deshalb sage ich, der Weg entsteht beim Gehen. Man muss ja auch so ein bisschen zurückgespiegelt bekommen, was ich mir da so zurechtgestrickt habe in meinem Hirn. Passt das überhaupt zu mir? Und dieser kritische Blick in den Spiegel, das ist was leider manchmal Unerfreuliches. Da hilft Meditieren, man sitzt mit sich auf seiner Matte, man trifft nur sich selber und stellt fest, A, ich habe nicht nur Schokoseiten, B, das, was ich mir so gedacht habe, wenn ich da jetzt länger mit mir selber auf so einer Matte sitze, kommen da ganz andere Sachen hoch. Und ich glaube, dieser Prozess, der ist ganz wichtig im Vorfeld. Und bei mir hat sich das halt so ergeben. Ich habe da eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine MBSR-Ausbildung, alle möglichen Sachen gemacht. Und ja, Bücher geschrieben. Aber das sind alles so Dinge, die haben sich so organisch entwickelt. Natürlich mit einem Impuls von mir, also ohne dass du da einen Impuls hast oder auch offen bist zu sehen, hey, da kommt jemand auf dich zu, das könnte mal spannend sein. Aber mit dieser Offenheit dann nicht zu denken, jetzt überlege ich mal, zahlt der mir was? Und das war für mich dann nicht, ich hatte ja einen Job, ja. Das war für mich dann zweitrangig. Und dieses Finanzielle, das hat sich immer irgendwie dann, also natürlich musst du als Frau da auch verhandeln. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die dann denken, ja, das geht schon irgendwie so. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, es gibt Menschen, die berate ich umsonst, weil die haben nichts und mir ist es wichtig. Und die anderen müssen dann halt dafür mit aufkommen. Aber das ist schon so ein innerer Schritt, dann mal zu überlegen, was ist so eine Stunde von mir eigentlich wert? Und dann halt auch mal zu rechnen, wenn ich dann Umsatzsteuer zahle und Einkommensteuer zahle und Rentenversicherung zahle und Krankenversicherung zahle, was bleibt denn von so einem Stundenhonorar? Wenn man diese Rechnung einmal macht, ist das sehr ernüchternd. Und man kann dann nach Dubai ziehen, was viele Influencer machen. Oder in die Schweiz oder so. Ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig, ja.
Ja, das denk ich auch. Und ich finde, du hast dann einen spannenden Punkt angesprochen, dass ich mache das ja auch. Ich gehe da auch rein mit meinen Kundinnen, auch bei mir im Gründungsmentoring schon. Die sich eben selbstständig machen und die dann auch wirklich da mal einen Preis hinsetzen müssen für ihr Angebot. Ne? Mhm. Und dann auch sagen müssten, hey, das kostet so und so viel. Dass ich natürlich da auch mal reingehe und genau das gleiche frage, was bist du denn eigentlich an sich und deine Leistung wert? Und lass es uns doch mal ausrechnen. Das ist die eine Herangehensweise und die andere Herangehensweise ist definitiv auch zu sagen, was hat dich denn zu dem Menschen und zu dem Wissen gemacht? Wie lange hat es gebraucht, dass du das Wissen, was du jetzt weitergibst, akkumulieren konntest? Ja. Und wenn ihnen das dann bewusst wird, dass sie sagen, ja, keine Ahnung, so 10 Jahre, 15 Jahre stecken da an Erfahrung oder an Wissen drin, was du dann eben in super komprimierter einzelner Anleitungsform weitergeben kannst, dann sage ich immer, wow, das ist unglaublich viel wert, weil wir haben ja das höchste Gut neben dem, dass wir natürlich unser Leben haben, ist ja unsere Zeit und unsere Gesundheit. Und wenn wir dadurch Zeit irgendwie anderweitig nutzen können, wo wir dann wieder das anderweitig irgendwie uns weiterbilden können oder auch wieder selber Geld generieren können, geil, dann ist das unfassbar viel wert. Ja? Und wenn sie dann darüber nachdenken, dann denken sie so, oh ja, stimmt, aber das ist vielen gar nicht so bewusst.
Ja. Wie gesagt, man geht ja dann manchmal von so, was weiß ich, von dem Oberarztgehalt aus oder irgendwas. Aber es ist natürlich völlig anders, wenn du selbstständig bist, ja. Also das sind ja einfach ganz andere Rahmenbedingungen und das ist vielen nicht klar. Und natürlich kannst du dann überlegen, wie auch viele Freunde sagen, ich mache da halt mehr Charity und ich habe noch andere Einkünfte, kann man auch machen, aber dann muss man auch das klar artikulieren und sagen, ich begleite dich jetzt für, weil du Student bist und ich sehe, du hast da ein großes Potenzial oder ein Thema, ich begleite dich. Dann muss man das auch klar artikulieren, auch für sich selber. Das ist eben jetzt mein Charity. Coaching, ja, oder wie auch immer. Und das andere ist dann halt tatsächlich eine Führungskraft, die man coacht, ja. Und es ist auch manchmal sehr schwer abzuschätzen, was Leute auch bereit sind zu zahlen. Also wenn einem jemand wichtig ist als Coachee, also da erlebt man ja in alle Richtungen alles, ja. Da muss man auch überlegen, ist mir der wirklich wichtig? Oder brauche ich, ja? Wo bin ich da? Das ist eben immer wieder dieser Prozess, sich über sich selber klar zu werden. Ja. Das ist ja das, wo auch Meditieren, Reflektieren unglaublich hilft, immer mal wieder. Wenn man tief meditiert, denkt man nicht, das ist richtig, aber man hat eine andere innere Haltung, mit der man dann hinterher wieder ein Problem angeht. Das ist dann schon auch ganz cool, ja.
Glaube ich dir. Und wie kam es denn jetzt dazu, dass es bestimmt auch bei einigen noch so brennt im Kopf, dass du ein Kloster gegründet hast? Also, das ist ja wirklich so ein Schritt, den macht man nicht einfach mal so, ne? Sondern da hat ja schon auch einiges noch mit an Gedanken und an Handlungen und vor allen Dingen, wenn man noch nie irgendwas gegründet hat und dann gleich ein Kloster, nimm uns doch da noch mal mit.
Naja, die Geschichte ist, ich hatte das erzählt mit dem Meditieren und dass ich dann beschlossen habe, wie ich so unterwegs bin, ich mache das ernsthaft. Und dann hast du natürlich in der Regel einen spirituellen Lehrer, also irgendjemand, der diese Seminare spirituell begleitet. Und der hat dann immer gesagt, ja, es wäre doch toll, man hätte einen Ort. Also man ist halt rumgefahren, hat in irgendwelchen Hotels meditiert, habe ich auch gemacht. Wenn du dann auf irgendwelchen Yogamatten, in irgendwelchen abgefressenen Seminarräumen Meditationskurse anbietest, ist auch nicht so toll. Und dann hat er halt gesagt, ja, und ich habe schon alles Mögliche probiert und nichts ist was geworden. Und dann habe ich gesagt, naja, weißt du, also ich suche einen Ort für dich und für die Gruppe und für die Seminare. Aber dann wird das auch was. Also da musst du auch bereit sein, dann am Ende dahin zu ziehen und dort zu sein. Und ich fand das dann wirklich ein cooles Projekt. Bin also 2 Jahre durch Deutschland gereist, immer mal wieder und habe Hotels angeguckt, Klöster. Die katholische Kirche hat in der Zeit gerade Unmassen von Klosteranlagen verkauft. Also man hätte für ein Appel und ein Ei irgendein Riesenkloster kaufen können. Das darfst du nun nicht machen, weil du kannst das schon nicht heizen. Ja, also letztendlich war die Suche nach einem Hotel mit ausreichend vielen Zimmern und großen Seminarräumen, dass man da halt meditieren kann und die Leute unterbringen. Und das war super spannend, was ich da für Erfahrungen gemacht habe mit Naturschutzbehörden, mit Bürgermeistern, die unbedingt an ihrem Ort dieses Kloster wollten, weil halt dieser kleine Ort auch keinen Arzt findet und nichts. Aber wenn da halt ein Kloster wäre, wo ja dann auch der Bäcker Brötchen hinliefert und. Also die sehen natürlich gleich das Gesamtpackage. Und es gibt ja diesen Benediktushof, eine große Einrichtung, von der natürlich diese ganze ländliche Region so ein bisschen profitiert und lebt. Und das haben die Bürgermeister tauschen sich ja auch aus. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre doch toll, wenn Sie hierher kommen. Am Schluss war es dann ein Zufall, dass wir ein insolventes Hotel im Allgäu gefunden haben. Das war schon gar nicht mehr bei ImmoScout und nirgends, weil es keiner haben wollte. War schon einige Jahre leer gestanden. Dadurch war der Preis auf ein finanzierbares Level gefallen. Und dann haben wir das halt mal so angeguckt und haben gedacht, ja, cooles Areal, also zwischen zwei Bächen und zwei Waldstücken mit einem großen Grundstück. Ein Teil saniert, ein Teil furchtbar. Als wir dann zum ersten Mal drin waren, habe ich dann auch gedacht, was hast du getan? Ja. Und das war bei der lokalen
Schon
Bank.
gekauft, bevor du drin warst?
Wir haben das quasi die Kaufoption gehabt, bevor wir drin waren. Und das war dann ganz spannend, weil die Bank sagte dann, ja, es gibt mehrere Käufer. Wir waren dann schon skeptisch, weil ich hatte ja inzwischen viel Erfahrung und die meisten. Also Banken finanzieren keine Hotels, schon gar keine Klöster und auch keine Seminarhäuser, kann man vergessen. Wenn du jetzt nicht gerade Steigenberger heißt und selbst da. Und dann haben, ja, sie haben da einen anderen Investor, dann haben wir schon gedacht, ja, redet ihr mal. Gut, nach ein paar Tagen kam besagte Bank dann und rief mich dann an und sagte, ja, also die Bank kriegt keinen, also die andere Bank gibt keinen Kredit. Da haben wir schon gedacht, ja, war uns klar. Also Sie können das Ding haben für das, was es ist, günstigen Preis. Aber Sie müssen innerhalb von, ich weiß gar nicht mehr, 14 Tagen das Geld bei uns überwiesen haben. Und das war ein Problem, weil ich hatte natürlich ein paar Leute angehauen, hey, wenn wir einen Ort haben, wärt ihr bereit? Weil ich wusste ja, eine Bank zahlt nichts. Ich hatte einen Banker, den ich gut kenne, mal eingebunden in ein anderes Objekt. Und der hatte dann auch seinen leitenden Mitarbeiter geschickt. Und der sagte, ich komme nur bei meinem Chef zu Liebe. Ich sage Ihnen gleich, Geld will ich Ihnen eigentlich keins geben für das, was Sie wollen. Aber ich würde Ihnen vielleicht 100.000 Euro geben, wenn Sie uns alles überschreiben. Das war auch eine riesige Hotelanlage. Ja. Also war klar, Banken zahlen nicht. Und dann stand ich vor dem Problem, eine größere Menge Geld auftreiben zu müssen, aber eigentlich von niemandem eine definitive Zusage für das Geld zu haben. Mhm. Und dann haben wir im Netzwerk geschüttelt und irgendjemanden gefunden, der im großen Stil Immobilien kaufte und verkaufte. Mhm. Dann haben wir den angehauen und das Problem war dann, kaum hatte er das gekauft, rutschte er in eine durch die Presse gelaufene, dramatische Betrugs- und Insolvenzserie. Und der hatte ja aber als GmbH dieses Ding gekauft. Also stand ich nach wenigen Wochen, also wir hatten es dann gekauft, vor dem Problem erneut, diese Investoren zu finden. Und ich habe dabei festgestellt, man lernt ja über sich. Was habe ich gelernt? Ich kann Kaltakquise, hätte ich nie gedacht. Ich kann Leute davon überzeugen, dass sie große Summen Geld in ein völlig irrwitziges Objekt, nämlich eine Klostergründung und die Teilsanierung eines etwas runtergekommenen Hotelkomplexes zu stecken, ohne jedwede Sicherheit und zunächst für die ersten Jahre unter Verzicht auf Zins und Tilgung.
Das ist eine gute Fähigkeit.
Also ich war überrascht über mich selber. Also so weit zu allen, die keinen Mut haben, Leute, es gehen Dinge, die glaubt man nicht. Und dann haben wir das wirklich gemacht und es sind auch Leute dahin gezogen. Wir haben dann nach einem Jahr einen Seminarbetrieb aufgenommen, haben das ein bisschen entbeint, haben das entrümpelt in einer Aktion mit allen Leuten, die halt in diesem spirituellen, das ist ja eine Rinzai-Zen-Linie, die da waren, haben wir halt alle zusammengetrommelt. Und dann sind an einem Wochenende, ich weiß gar nicht mehr, 50 Leute gekommen, haben das Hotel entrümpelt. Also war ganz cool und haben das dann jetzt, ist schrittweise wieder aufgebaut worden. Aber was habe ich dabei gelernt? Ich dachte ja dann immer, das ist dann mein Ort und cool und ich kann da unterrichten. Ich habe auch etliche Jahre da unterrichtet. Aber dann wurde halt immer klarer, Menschen, die in so einem Kloster leben, an so einem speziellen Ort und da hingehen und da sind ja auch Studenten, die ein Jahr oder zwei da eine Auszeit machen oder nach dem Abi, wenn man nicht weiß, wohin, kann man da hingehen und kann da arbeiten und leben. Ganz, ganz toll. Aber die sind sehr anders, als ich das bin. Mhm. Und das ist auf die Dauer nicht gut ausgegangen. Also ich bin da jetzt nicht mehr, dafür unterrichtet mein Mann jetzt dort, der hat auch irgendwann mal angefangen zu meditieren. So gesehen ist alles gut, wie das so spielt. Und mir war das halt, ich fand halt diese Idee unglaublich bestechend, einen Ort zu schaffen, wo man Dinge natürlich ausprobieren kann, wo man meditieren kann, wo man Seminare anbieten kann, auch unterschiedliche Formate für Führungskräfte, für Frauen, um einfach Leuten einen Raum zu öffnen, in dem die mal eine Woche einfach völlig raus sind aus dem üblichen Ambiente, in einem ganz anderen Setting, einer anderen Umgebung. Die Umgebung dort ist wunderschön. Und ich fand diese Idee einfach faszinierend. Das hat mich angetrieben, einfach mal auszuprobieren. Kann man das hinbekommen? Ich habe nun nie ein Kloster gegründet. Wir haben dann eine GOG gegründet, eine GGmbH. Also es ist gemeinnützig. Ich hatte ja auch keinen Plan, wie geht das. Ich habe Wirtschaftlichkeitspläne gemacht, konnte ich auch nicht. Eine Freundin von mir, die eine große Firma hatte, hat dann gesagt, hey, das machen wir zusammen. Meine Buchhalterin und mein Controller, setz dich mal mit denen hin. Haben dann da Pivot-Charts gemacht mit Wirtschaftlichkeitsplänen, damit ich ja überhaupt Leute bekomme, die da Geld reingeben. Das ist ja wie ein Start-up, ja. Nur mit viel mehr Risiko.
Ja.
Aber das total Coole ist, wenn man wirklich so eine Idee hat und denkt, das ist gut, dass das halt irgendwie geht. Ja.
Das ist das Stichwort.
Das ist so irre. Also ich hätte das ja auch, Wenn du mir vor 20 Jahren erzählt hättest, ich würde ein Kloster gründen und würde ohne jedwedes Geld einer Bank eine Zusage machen, wir haben in 14 Tagen diese Kaufsumme auf ihrem Bankkonto, hätte ich dir vor 20 Jahren gesagt, du hast ein Rad ab. Ja. Das kann nicht gehen können. Wie soll das gehen? Aber auch hier einfach dann zu sagen, okay, schauen wir mal. Und wenn es nichts wird, okay, dann ist es halt nichts geworden, ist ja auch nichts kaputt, ja. Und dass es eben geht, wenn man wirklich überlegt, wen spreche ich an, was braucht derjenige, dass er bereit ist, mir sein Geld zu geben, was, und das war ja ohne Sicherheit, ja. Wie finde ich jemanden, der vielleicht eine ganz große Summe da reingibt, um das Ding wirklich ein bisschen stärker zu sanieren? Da haben wir auch jemanden gefunden, der halt sonst in Startups investiert. So hat er halt noch in ein sehr spezielles Startup investiert. Und das war halt auch ganz toll, weil der auch so einen spirituellen Weg gegangen ist und da halt offen war und diese Gruppe schon kannte. Und du hast ja in diesen Gruppen auch mal Leute, die halt mehr Geld haben und Unternehmer sind. Gerade wenn du da auch Führungskräfte sind, die halt dann auch sagen, okay, ich investiere auch sonst in Startups und manchmal ist das Geld dann auch weg. Ich kann auch bei euch ins Kloster mit investieren und trage da was mit. Und das ist eben so faszinierend, was dann an Leuten auch auftaucht und auch an Ideen auftaucht, wenn man das einfach mal macht. Ja.
Das ist
also, du kamst zu einem Kloster.
Ja.
Ja, mal gucken.
Das ist auch ein absolutes Stichwort, wirklich, wenn du jetzt zuhörst und dir denkst, hey, ja, ich habe da diese Idee, dann leg los, dann mach das und dann wirst du sehen, da werden ganz, ganz viele spannende Menschen auftauchen. Und falls du nicht so eine Freundin hast, die dann Großbusiness schon mal hat und da alles Wissen teilen kann, dann kannst du dich natürlich auch jederzeit bei mir melden, ne, und das Gründungsmentoring mitmachen. Da habe ich auch ganz, ganz spannende Menschen immer wieder mit drin, die auch das großartig finden, sich gegenseitig zu unterstützen. Ne? Manche wollen das ja auch nicht alleine machen, sondern die wollen da jemanden mit an die Seite haben, die den gleichen Weg zur selben Zeit gehen. Und das ist natürlich auch mega schön bei mir bei Goldrichtig Gründen, dass es dann auch so ein Gruppenmentoring gibt, dass es dieses Gruppengefühl, diese Einheit gibt und dass sie sich da auch gegenseitig unterstützen. Das macht auch immer wieder Spaß. Und ja, da kann ich auch nur sagen, jetzt noch auf die Warteliste setzen, weil ich plane aktuell schon, da läuft schon ganz schön viel. Ich denke, ich werde es Ende Mai wieder aufmachen. Es ist noch nicht alles genau, aber es wird gerade richtig viel verändert, weil ich natürlich meine Ideen, Visionen weiter auch ausspinne und da auch ganz, ganz viel Zeit weiter rein investiere. Und das wäre auch so meine letzte Frage an dich. Was ist deine Vision? Wo möchtest du noch hin? Du hast ja jetzt schon ganz viel dich auch mal ausprobiert. Und hast du da schon irgendwas, was in den letzten Monaten so in dir gereift ist, wo du dachtest, Das will ich noch machen, bevor ich irgendwie, keine Ahnung, in irgendein anderes Kloster gehe und dann für immer in meinem Zen abtauche?
Es gab schon Leute, die gesagt haben, hey, du hast doch jetzt viel Erfahrung, wie man das so macht. Können wir nicht nochmal für uns einen anderen Ort schaffen, der vielleicht mehr, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, mehr so ein Creative Spaces, wo Leute mit verrückten Ideen mal sein können. Es gibt ja so Räume. Aber da muss ich jetzt sagen, das möchte ich jetzt im Moment nicht. Also für mich geht es ja einmal auch um Begleitung. Ich begleite ja auch Leute, vor allem die halt in diesen Führungspositionen sind oder mit sich wirklich mal überlegen wollen, wo will ich denn hin? Das ist sowas, was ich mache. Natürlich mache ich viel Seminare, das will ich auch weitermachen für Firmen, wo es einfach mal darum geht, mal so neue Räume zu öffnen, mal zu gucken, was gibt es denn an Ideen, die sich manifestieren müssen. Da werde ich unterwegs sein. Was ich sonst mache, das weiß ich noch nicht. Ich habe ja auch noch einen YouTube-Channel und alles, aber da weiß ich wirklich noch nicht, der eher so ein bisschen spirituell ist. Will ich das wirklich in der Form weitermachen? Ich glaube eher nicht. Ich bin gerade, ich habe ja auch noch eine taoistische Lehrerin dran, die sehr, sehr viel aus dem Taoismus für wie liebt man ein harmonisches Leben. Und das ist ein ganz spannendes Konzept. Und da bin ich gerade mit jemandem dran, das für westliche Menschen verständlich zu machen. Sie hat da ganz viel Material, aber es ist eine Chinesin und es ist immer noch sehr chinesisch. Auch wenn sie meint, es sei ganz europäisch oder amerikanisch. Und da geht es darum, und das ist ganz faszinierend, und es geht natürlich auch in deine Richtung, wie kann ich ausgewogen leben mit meinem privaten Leben, meinem politischen, seinem sozialen, meinem beruflichen Leben? Wie kriege ich eine gute Balance hin, die mich in meiner Entwicklung voranbringt? Und das ist ein ganz, ganz spannendes Konzept, und da sind wir gerade am Schauen, wie machen wir das? Und sonst bin ich natürlich in der Planung für ein neues Buch, habe ich ja auch schon erzählt. Aber das ist jetzt so ganz am Anfang, weil ich mich einfach sehr stark ja über all diese spirituellen Themen auseinandersetze. Was treibt uns eigentlich? Wo sind wir Menschen Menschen und können nicht über unseren menschlichen Tellerrand gucken? Haben wir nicht alle ein röhrenförmiges Blickfeld und sehen gar nicht das, was wirklich da ist? Das ist ja auch ein ganz spirituelles Thema. Wenn das Ego mal weg ist, ich weiß nicht, wer solche Erfahrungen gemacht hat, wenn du wirklich Erfahrungen machst, in anderen Bewusstseinsebenen, in Non-Ego-States, in Non-Dual-States. Das klingt jetzt alles ziemlich abgefahren, aber das gibt's alles wirklich. Dann steht man vor dem Dilemma, dass man was ganz Irres erfahren hat, es aber nicht wirklich beschreiben kann. Das heißt, man hat dann wirklich das Problem, okay, was mache ich jetzt damit? Ja, jetzt ist alles für mich anders. Man weiß auch aus dem Kernspiel, das Hirn ist jetzt völlig neu verdrahtet. Man hat dann auch coole kreative Ideen. Also das ist schon abgefahren, wenn man das erfährt. Aber kann man das fassbar machen, diese anderen die nichtmenschlichen Bewusstseinsebenen, seien es jetzt Pflanzen, wo ich heute gelesen habe, die kommunizieren, das ist jetzt nicht überraschend, es sind Tiere, ist es eine KI, ist schwarze Energie im Universum eigentlich das Bewusstsein? Kann man sich auch mal Gedanken drüber machen. Also darüber denke ich gerade nach und habe ja einfach den Freiraum, auch finanziell. Du hattest es ja vorhin angesprochen. Ich habe natürlich das dann so gemacht, dass ich tatsächlich jederzeit kündigen kann. Das war mir sehr wichtig, wenn ich merke, ich habe einfach jetzt keine Lust mehr. Und das ist natürlich eine Situation, in der jetzt, du hast ja eher jüngere Leute, da ist man nicht. Ich bin natürlich in so einer gesettelten Position, dass ich sagen kann, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Wenn ich damit Geld verdiene, ist es super großartig. Ich kann mich aber auch 3 Monate nach Thailand in eine Bambushütte setzen oder nach Australien kommen, was mir Freunde warm empfohlen haben. Du musst nach Australien gehen, das passt genau zu dir, das wäre dein Land, geh da hin. Du wirst sehen, da passieren tolle Dinge. Und ich bin im Moment in dem Status des Not Knowing. Das heißt, ich habe ein paar Ideen und stehe so an so einer Felskante und schaue in den Abgrund und weiß nicht, was mich da erwartet und überlege jetzt, wann springe ich. Und dann schaue ich mal, kriege ich Flügel. Also das klingt so ein bisschen verrückt, aber ich habe natürlich, ja, es ist natürlich ein großes Geschenk, sowas machen zu können, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, wie kaufe ich meine Brötchen morgen. Ja, aber vielleicht ist das ja auch ein Lebensziel, dahin zu kommen, irgendwann mal zu sagen, ganz egal, was ich tue, ich kann auf jeden Fall gut leben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da gucke ich jetzt mal. Mal schauen, vielleicht mache ich meinen YouTube-Kanal wieder auf und meine Podcasts, dann gibt es mal wieder was zu hören. Was ist aus mir geworden? Ich finde es ja toll, wenn du das anbietest, dieses Seminar, weil ich habe natürlich auch von der Sangha, heißt es ja im Spirituellen, von den Menschen, die uns da begleitet haben in diesem Klosterprozess, unglaublich viel Unterstützung erfahren, unglaublich viel gelernt. Wie gesagt, ein Kloster gründen ist wie ein Hotel gründen, hat auch einer, der ein Hotel hatte, zu mir gesagt, du, ich unterstütze euch. So ein Kloster ist wie ein Hotel. Ich kriege da ganz viel Know-how von uns. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man so ein Netzwerk hat mit Menschen, die man auch mal kurz anrufen, anpingen kann, eine WhatsApp schreiben, hey, ich habe jetzt da plötzlich ein total komisches Szenario. Hast du sowas schon mal erfahren? Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil man denkt ja immer, man ist so eine Singularität. Das stimmt aber gar nicht. Mhm. Und dieses Netzwerk, das ist so essentiell. Ja.
Definitiv. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Vielleicht machen wir die nächste Podcast-Folge hier in Australien direkt nebeneinander und können uns direkt in die Augen gucken. Das wäre doch auch schön. Und
wäre doch auch cool, genau. Ja.
Fall. Und wenn du jetzt zuhörst und dir denkst, ja, ich habe auch so viele Ideen oder vielleicht hast du auch nur eine Idee und nicht ganz so viele Ideen, aber willst sie verwirklichen und brauchst diese Unterstützung und brauchst dieses Netzwerk, dann echt hüpf in die Shownotes rein. Da habe ich dir die Warteliste verlinkt und unbedingt schon auf die Warteliste eintragen, weil Die Plätze sind definitiv limitiert, weil ich eine ganz kleine Community habe, wo ich mich auch zu 100% drauf konzentrieren möchte. Und wie gesagt, ich habe da mein Konzept nochmal überarbeitet und weiterentwickelt, auch mit den ganzen großartigen Business-Genies, die die letzten Jahre schon durchgegangen sind. Und da kommt was auf euch zu, das wollt ihr nicht verpassen, da wollt ihr unbedingt dabei sein und deswegen unbedingt auf die Warteliste setzen. Und ich bedanke mich bei dir, wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Umsetzen und bin natürlich gespannt, wann du dann dich entscheidest, runterzuhüpfen und was dann passiert ist.
Ja, ich bin auch gespannt, ob ich wie Ikarus zu nah in die Sonne fliege. Aber ich bin auch, und das ist ja auch was, was man den Leuten mitgeben kann, auch scheitern, wenn man es denn tut, ist auch nur eine Erfahrung, die man macht, aus der man lernt. Und dieser blöde Spruch, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, Staub abschütteln, weitergehen, ist, glaube ich, auch was, was manchmal hilfreich ist. Und ich meine, wenn man dann jemanden hat wie dich, der dann beim Krönchen richten hilft, ist das ja umso besser.